Glückfinder-Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Glückfinder-Podcasts. Heute ist der Glückfinder in die Politik gegangen. Ich bin zu Gast bei Wolfgang Bosbach, dem CDU-Politiker, der mir spontan ein Interview gegeben hat. Guten Tag, Herr Bosbach.
Herzlich willkommen in meiner Heimatstadt Bergisch Gladbach.
Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie mir spontan zugesagt haben für dieses Interview. Habe ich absolut nicht erwartet und war positiv überrascht. Ich habe mitbekommen, wie viele Anfragen Sie für Interviews bekommen. Von daher wirklich von meiner Seite ein ganz, ganz aufrichtiges und herzliches Dankeschön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Und schon konnte ich wieder ein beliebtes Vorurteil gegen Politik
überlegen. Das stimmt, ja. Herr Bosbach, ich habe einen Politiker gesucht, den ich in meinem Glückfinder-Podcast interviewen darf und habe gegoogelt die Namen Politiker und Glück. Und da spuckt mir Google mit ganz vielen Ergebnissen Ihren Namen aus. Können Sie sich das erklären?
Vielleicht, weil man mir ansieht und es mir auch glaubt, dass ich jedenfalls in den ersten 62 Jahren und weit überwiegend ein fröhliches, glückliches, zufriedenes Leben geführt habe und auch heute noch führe. Ich habe sicherlich im Leben das ein oder andere Mal richtig Pech gehabt, aber weit überwiegend mehr Glück als Pech und dafür bin ich dankbar.
Ja, sehr gut. Vielen Dank. Wie sind Sie in die Politik gekommen? Sie haben angefangen, Sie sind ja nicht sozusagen groß geworden und haben dann gesagt, von Anfang an, ich werde Politiker. Oder war das bei Ihnen so?
In meiner Familie, auch Eltern, Großeltern, ist nie jemand politisch aktiv gewesen. Mhm. Aber Politik hat bei uns zu Hause eine große Rolle gespielt. Meine Mutter hatte im Krieg beide Brüder verloren. Mein Vater seinen einzigen Bruder. Also nur mein Vater ist aus dem Krieg zurückgekommen in der Familie. Elternhaus ausgebombt. Also die Frage, wie konnte es zu der Katastrophe Nationalsozialismus kommen? Was müssen wir heute tun, damit sich so etwas nie wiederholt? Hat immer eine große Rolle gespielt. Politisch interessiert waren meine Eltern immer, politisch engagiert nie. Der Sohn, der hat dann die Regel durchbrochen und ist auch in die Politik gegangen.
Mhm. Sie haben zuerst aber eine normale Ausbildung gemacht. Ist das richtig?
Ganz normale Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Ich war auch dann einige Jahre als Supermarktleiter tätig, bevor ich mich dann entschlossen habe, das Abitur nachzuholen auf dem zweiten Bildungsweg und Jura zu studieren.
Warum Jura?
Ich wollte ja nicht dem Handel für immer den Rücken kehren, sondern mich weiterbilden. Deshalb Studium der Betriebswirtschaft. Da hatte ich Kontakt zu Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, auch Arbeitsrecht. Und dann machte es irgendwie Klick. Mhm. Und dann wusste ich, eigentlich möchtest du Jurist werden. Die Auseinandersetzung mit schwierigen rechtlichen Fragen, auch die Ableitung von Problemen aus dem Leben unter rechtlicher Würdigung, das war für mich eine geradezu sportliche Herausforderung. Wie kannst du diesen kniffligen Fall lösen? Aber dafür musste ich erst das Vollabitur machen. Ich musste sogar damals noch erst Latein lernen, um Jura studieren zu können. Und das war eine echte Herausforderung.
Das glaube ich.
Da war es ein Glück, dass meine Schwester Lateinlehrerin war.
Oh!
Ja, sehen Sie, das ist Glück.
Das ist Glück, ja, das ist ja wirklich
Wäre
Glück.
Wäre sie Sportlehrerin geworden, hätte mir das nicht viel geholfen.
Ja, das stimmt. Ja, sehr schön. Und dann haben Sie Jura studiert, aber auch als Jurist dann gearbeitet?
Ich arbeite heute auch noch als Rechtsanwalt, natürlich nur noch in sehr bescheidenem Maße. Ich war ja zunächst nur anwaltlich tätig, bevor ich 1994 zum ersten Mal in den Bundestag gewählt worden bin. Damals ließ sich das noch einigermaßen vereinbaren, die deutlich reduzierte anwaltliche Tätigkeit mit der Mandatsausübung, weil der Bundestag noch in Bonn war. Ich war in ein paar Minuten mit dem Auto zu Hause.
Genau, aus dem schönen Bergischen Land nach Bonn, das ist nicht so weit.
Kinder in die Schule gebracht, anschließend nach Bonn gefahren und abends war Papa wieder zu Hause. Aber als der Bundestag dann nach Berlin umgezogen ist, vor 14 Jahren, da war der Spaß vorbei. In den 22 Sitzungswochen konnte ich natürlich überhaupt nicht mehr anwaltlich tätig sein. Und jetzt, vor kurzem, am 1. Juli, habe ich die Tätigkeit insoweit beendet, dass ich keine neuen Mandate mehr annehme, sondern nur noch die zu Ende abarbeite, die ich bereits angenommen habe.
Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie bei so vielen Terminen, bei so viel Medienpräsenz, bei so vielen Sachen, die Sie als Politiker machen wollen, auch noch nebenbei als Rechtsanwalt tätig waren, jetzt einstellen. Aber wie schaffen Sie das?
Das hat zwei Gründe. Zum einen, mir hat Arbeit, auch sehr viel Arbeit, noch nie etwas ausgemacht. Also ich habe mich noch nie gefühlt, als würde mich die Arbeit jetzt übermäßig belasten. Ich habe mit 16 Jahren angefangen zu arbeiten, immer 6-Tage-Woche, immer 12, 14 Stunden. Das mache ich jetzt seit 46 Jahren und sage, na und, ich mache es ja gerne. Ich mache es ja auch freiwillig, mich zwingt ja keiner. Deswegen muss ich immer schmunzeln bei der kritischen Betrachtung von Nebentätigkeiten von Abgeordneten. Ist ja interessant. Liegst du den ganzen Tag im Thermalbad oder gehst du den ganzen Tag auf den Golfplatz? Kriegt das keiner mit? Gibt es auch keine Kritik? Aber wehe, du arbeitest in dieser Zeit ein paar Stunden, da muss man sich sofort rechtfertigen. Erst recht, wenn man auch noch Geld verdient mit dieser Arbeit. Da sehen einige dann ganz kritisch. Aber entscheidend ist für mich der zweite Punkt. Ich wollte nie von der Politik wirtschaftlich komplett abhängig sein. Ich wollte mir immer meine wirtschaftliche Unabhängigkeit bewahren. Ich wollte mir nie sagen, du musst jetzt unbedingt in der Politik bleiben, weil das ist dein Lebensunterhalt. Davon lebst du oder du kannst nur davon leben. Für mich gehört auch zur Unabhängigkeit eines Abgeordneten, dass man nicht zu 100% von der Politik abhängig ist. Dass der Mandat der Hauptberuf ist, dass man sich darauf konzentrieren muss, dass man nicht die Mandatsausübung vernachlässigen darf wegen Nebentätigkeit, das ist selbstverständlich, das muss mir keiner erklären.
Finde ich sehr beeindruckend. Ist es bei Ihnen so, dass es Ihnen auch, also Sie sagen, Sie haben sich daran gewöhnt sozusagen, viel zu arbeiten, 6 Tage die Woche, das ist irgendwann ein Trainingsmodus. Ja. Können Sie Urlaub machen?
Ich mache Urlaub allerdings nie länger als eine Woche und zwar aus einem ganz einleuchtenden Grund, ich arbeite ja nicht am Fließband. Ich sehe ja, wie sich die Arbeit aufaddiert, wie die Akten sich stapeln auf dem Schreibtisch. Und ich bin also, seit ich im Bundestag bin, seit 20 Jahren nie länger als eine Woche am Stück weg gewesen. Denn würde ich mal 14 Tage Urlaub machen, ich würde ja meinen Schreibtisch nicht mehr sehen. Ich käme ja nie mehr unten an bei dem Aktenstapel. Es muss immer kontinuierlich weggearbeitet werden und das muss der Chef schon selbst machen. Das kann man nicht delegieren.
Und Sie machen viel selbst?
Sicherlich, was die Beantwortung der Bürgerpost angeht, das sind gut 10.000 Zuschriften pro Jahr. Die ganz herben legen wir jetzt mal beiseite. Die muss man auch nicht unbedingt beantworten. Offensichtlich gibt es einige, die glauben, der Abgeordnete muss jetzt noch dringend sein Repertoire an Schimpfwörtern erweitern. Nee, ich habe alles schon gehört und gelesen in meinem Leben, kenne alle Ausdrücke. Aber so 98% der Zuschriften bearbeite und beantworte ich schon selber.
Unfassbar. Das kann doch nur jemand machen, der wirklich da hinten dran steht, was er macht, oder?
Das kann nur jemand machen, der 100% diszipliniert ist. Ich hinterlasse oft bei den Menschen den Eindruck, manche sagen es mir auch, dass ich total abgehetzt bin oder nicht genügend Zeit habe für sie. Das mag auch stimmen, aber das hängt damit zusammen, dass ich keinen enttäuschen möchte. Also wenn ich jetzt 10 Termine am Tag habe, möchte ich nicht 8 machen und mich bei den letzten beiden entschuldigen, sondern da möchte ich auch wirklich alle 10 Termine vernünftig abarbeiten und das geht nur ohne jeden Leerlauf. Also wenn, wie jetzt, kann man gut erklären, am Dienstag, morgen bei der Sondersitzung des Innenausschusses, die Maschine ausfällt, bricht bei mir sofort Panik aus. Nicht, weil ich dann 90 Minuten zu spät in Berlin ankomme, in der Zeit kann man ja auch lesen, wenn man irgendwo am Flughafen rumhängt. Aber dann kippt ein Dominostein nach dem anderen um und man kann im Grunde keine Verpflichtung, die man eingegangen ist, mehr vernünftig erfüllen.
Das verstehe ich.
Weil man überall was abschneiden muss.
Natürlich.
Und da landet einfach die Nationalmannschaft ohne Rücksicht.
Rücksicht. Gewinnt einfach den Weltmeistertitel ohne Rücksicht.
Die gewinnen einfach, jawohl, und fliegen nach Deutschland und feiern für 500.000 und denken überhaupt nicht darüber nach, wie sollen jetzt die Abgeordneten des Innenausschusses pünktlich in den Bundestag kommen? Also was heißt hier Gaucho geht? Ja, wir haben ganz andere Probleme mit den Jungs. Und anstatt ich mit den Fans mitfeiern darf, bei der Fanmeile am Brandenburger Tor, muss ich noch 200 Meter daneben in abgedunkelten Räumen sitzen. Das ist Pech hier.
Das ist Pech. Das ist Pech. Das ist wirklich Pech. In Berlin zu sein und nicht mitfeiern zu können, das ist Pech.
Man hört auch noch durch die Fenster den Jubel von draußen. Das ist Pech. Jetzt haben wir den Unterschied von Glück
und Pech
ausgearbeitet.
Wunderbar herausgearbeitet, ganz fantastisch. Frage, wie gehen Sie damit um, dass Sie so in der Öffentlichkeit stehen? Man erkennt Sie, man kennt Sie, Sie sind ich glaube, Deutschlands beliebtester Politiker. Man kennt sie, ist es, ich stelle es mir immer vor, ich sitze dann immer zu Hause, wenn ich dann mal Fernsehen schaue und denke mir, können solche Menschen noch normal über die Straße gehen, ohne dass sie angesprochen werden? Wird es irgendwann zur Bürde? Also wird aus diesem Glück sagen zu können, ich tue das, was mir Spaß macht, ich bin Politiker, ich darf gestalten, die Politik dieses Landes, wird es dann nicht irgendwann dieses Glück zu einer Bürde, wo man sagt, eigentlich würde ich gerne mal in Ruhe?
Sie haben es schön herausgearbeitet. Es gibt auch verschiedene Definitionen von Glück. Glück haben, glücklich sein, Glück empfinden. Für mich ist es tatsächlich ein Glück, dass ich mir in meinem bisherigen Leben alle beruflichen Wünsche erfüllen konnte, dass ich immer das machen durfte, was ich auch unbedingt machen wollte. Aber wenn man politisch aktiv ist, wenn man relativ häufig in der Öffentlichkeit steht, im Fernsehen zu sehen ist, dann bleibt es natürlich gar nicht aus, dass man erkannt wird. Mhm. Also die Chance, einigermaßen unerkannt durch die Stadt zu gehen, habe ich nicht. Die habe ich übrigens auch nicht. Das war eine große Überraschung für mich in Tirol oder auch in Südtirol, also in Norditalien. Wir hatten vor ein paar Tagen einen Kurzurlaub, zunächst am Gardasee. Und der endete dann in Meran, in Brixen und in Kitzbühel.
Sehr schöne
alle,
Gegend.
Wunderschön. Mhm. Alle 10 Meter wird man angesprochen. Ist für mich überhaupt keine Belastung, kein Problem, weil 99% aller Menschen offen und fröhlich sind. Wie du kommst gegangen, so wirst du auch empfangen. Und genau das stimmt. Es gibt eine Situation, da wird es allerdings zum Problem, auch wenn man nicht ausweichen kann. Und das ist der Urlaub. Also wenn, sobald ich auf dem Liegestuhl liege, dauert es vielleicht 10 Minuten, dann kommt schon der Erste und sagt, Herr Bosbach, den Urlaub gönne ich Ihnen. Aber Sie wollen doch bestimmt im Urlaub nichts von Politik wissen. Und dann sage ich, richtig. Nee. Und dann sagt er, aber das eine, das muss ich Ihnen jetzt unbedingt erzählen. Ja? Und dann bekomme ich eine Stunde einen Vortrag über Politik. Denn meistens werden mir dann Dinge erzählt, wo ich denke, also das hast du aber jetzt schon vorher gewusst. Ja? Aber ja, alles nett, alles freundlich. So, ich sag mal, nach einer ersten Woche ist dann auch die Runde einmal um den Pool gedreht. Dann hat mir jeder seine Meinung über die Regierung gesagt. Allerdings war ich dann schon wieder nach Hause. Dann ist der Urlaub auch vorbei. Wenn Sie mich fragen würden, was wünschen Sie sich also im Urlaub? Finde ich es prima, wenn jetzt Otto Normalverbraucher ins Gespräch kommt. Aber es muss nicht immer Politik sein. Ich glaube, ich gucke manchmal nach, ob ich so ein Schild am Kopf habe. Ja. Ja, mit mir kann man sich nur über Politik unterhalten. Nein, mit mir kann man sich auch über völlig andere Dinge unterhalten. Aber ach, offensichtlich glauben viele Menschen, mit einem Politiker kannst du dich nur über Politik unterhalten. Und der will sich auch nur über Politik unterhalten. Nee, Irrtum.
Ein ganz normaler Mensch, der sich auch gerne über ganz normale Sachen unterhält. Und deshalb sitzen wir ja heute zusammen, denn ja, hier soll es heute nicht um die Politik gehen. Wenn Sie kein Politiker geworden wären, was wären Sie dann geworden?
Also ich bin ja Rechtsanwalt
genau,
geworden.
Also wäre es Rechtsanwalt geblieben?
Und also die Arbeit hat mir vom ersten jetzt bis zum letzten Tag wirklich Spaß gemacht. So ähnlich wie in der Politik. Mhm. Jeder Tag schön. Ist anders, jedes Mandat ist eine neue Herausforderung, jede Rechtsfrage, jeder Fall ist auch eine neue, eine Art sportliche Herausforderung. Man möchte unbedingt die Interessen des Mandanten optimal wahren. Als Kind habe ich mal gedacht, vielleicht kannst du dein Geld auch mit Fußball verdienen, aber damit hätte ich keine Familie ernähren können.
Dann hätten sie aber jetzt in Berlin auf der Bühne gestanden im Gallagher.
So ist es. Ne? Ja.
Und mitgefahren. Ihre Maschine wäre pünktlich in Berlin gelandet, wenn sie dann jetzt auch
drauf verlassen,
Weltmeister geworden wären. Eine Definition von Glück ist, dass Glück dann vorhanden ist oder eintritt, wenn Zufall auf Vorbereitung trifft. Ja, also das heißt, wenn jemand sagt, das und das ist mein Ziel, das möchte ich gerne machen und das trifft auf irgendeinen Zufall, wie ihr das. War das bei Ihnen so, dass Sie in die Politik oder auch dem einen oder anderen Zufall zu verdanken haben, dass Sie in der Politik diesen Weg gegangen sind oder war das von Ihnen von vornherein so geplant, dass Sie sagen...
Worauf der Mensch ja keinen Einfluss hat, ist die Umgebung, in die man hineingeboren wird. Es war natürlich, oder es ist ein Glück, solche Eltern zu haben, wie ich sie auch heute noch habe.
Die beide noch leben?
Ja, noch leben ist gut, die sind putzmunter.
Ja. Und
in
auch
wenigen
jetzt,
Stunden.
Genau, wollte ich gerade sagen, die haben Hochzeitstag.
In wenigen Stunden, ja. Ist alles an einem Tag, Geburtstag, Papa, Mama plus Hochzeitstag. Also dazwischen liegen nur 24 Stunden.
Wow.
Dann sind beide etwa seit 70 Jahren zusammen. Sie haben ihren 66. Hochzeitstag. Papa wird dann an diesem Tag 92, meine Mutter einen Tag zuvor 86. Und beide sind putzmunter. Das
toll.
Ist Glück. Aber dass ich in diese Familie hineingeboren wurde, darauf hatte ich ja keinen Einfluss. Aber es gibt sicherlich Situationen, dann kann man auch dem Glück ein bisschen auf die Sprünge helfen. Vorbereitung ist insoweit richtig, dass man sich schon auch selber anstrengen muss, seinen Teil dazu beitragen muss, dass man wirklich das Glück hat, sein Leben, wie man es leben möchte, tatsächlich leben zu können. Wenn man in die Lostrommel greift, tja, wie will man sich da vorbereiten? Wenn du von 1000 Losen das, den Hauptpreis ziehst, das ist Glück. Aber darauf kann man sich nicht vorbereiten.
Genau. Und wenn man nicht vorbereitet ist, weiß man wahrscheinlich damit gar nicht umzugehen und wird es wahrscheinlich sofort wieder verlieren und gar nicht zu schätzen wissen.
Ich habe mal vor einiger Zeit eine ganz interessante Dokumentation gesehen eines Sportwissenschaftlers. Jeder Fußballer kann diese interessante Frage nachvollziehen. Wo und wie fallen die meisten Tore in einem Fußballspiel? Über die linke Seite, über die rechte Seite, durch die Mitte, Standardsituationen. Und die erstaunte Antwort des Sportwissenschaftlers war, mehr oder weniger durch Zufall. Ja? Der eine Ball geht an den Pfosten, der andere geht an den Pfosten und springt rein.
Ja.
So, der eine Ball geht drüber, der nächste Ball wird abgefälscht und geht auch rein. Also natürlich kann man durch gutes Spiel, durch häufige Torchancen dem Glück ein bisschen auf die Sprünge helfen. Aber ob der Ball jetzt einen Zentimeter am Pfosten vorbeigeht oder vom Innenpfosten abprallt und reingeht, das kann der Schütze nicht alleine und zu 100% beeinflussen. Da muss auch ein bisschen Zufall oder Glück dazu kommen.
Das stimmt, ja. Und vielleicht hat er sich ja gedanklich darauf vorbereitet, dass er reingeht und dann geht er vielleicht auch rein. Oder dass er vielleicht traut er sich das selbst gar nicht zu, dass er reingeht. Wer weiß.
Wie gesagt, bei dem einen, bei dem der Ball an den Pfosten geht, das muss kein schlechterer Spieler sein.
Nein, gar nicht.
Ein schlechterer Schütze
sein. Gar nicht, gar nicht.
Und der andere hat eben den glücklichen Moment erwischt, den Ball genau richtig getroffen und der Torwart war vielleicht auf dem Weg in die andere Ecke. Da kommt es so komplex, das Spiel, da kommen so viele Dinge zusammen. Also man kann dem Glück auf die Sprünge helfen, aber es gibt auch immer Situationen, auf die hast du keinen Einfluss. Wenn der Torwart ausrutscht, also darauf hat der Schütze keinen
Einfluss. Das stimmt. Das
Welche
stimmt.
Ecke der Torwart wählt, ja, darauf hat der Schütze minimalen Einfluss. Er versucht, den Torwart zu täuschen, aber viele sind omnimodo factoros, die schmeißen sich immer hin. Deswegen hat er jetzt auch zum Beispiel gesagt, die sicherste Variante ist nicht links oder rechts beim Elfmeter, sondern in der Mitte.
In
90% der Fälle schmeißt sich der Torwart hin. Ob er sich hinschmeißt, darauf hat der Spieler aber keinen
Einfluss. Das stimmt, ja. Wir hatten ja ein paar schöne Elfmeterschießen. Wir reden die ganze Zeit über Fußball, dass Sie gesagt haben, wenn kein Politiker, dann wahrscheinlich Fußballer. Welche Position?
Am liebsten habe ich immer vor der Abwehr gespielt. Am meisten habe ich rechter Außenverteidiger gespielt, also mit der 2.
Ah, sehr schön. Tolle Position.
Alles abgeräumt, was mir entgegenkam.
Ja, es gab früher ja mal noch diesen Libero und diesen Vorstopper, ja, und das war wirklich dann der letzte Mann und der hat dann wirklich, aber das geht ja heute nicht mehr die sind
Libero,
da heute.
Das war etwas vor meiner Zeit. Ich habe schon mit 4er-Kette gespielt, ja.
Oh, sehr gut. Herr Busbach, was bedeutet glücklich sein für Sie?
Wie gerade schon angedeutet, das Leben so führen zu können, zu dürfen, wie ich es wirklich führen möchte. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Wenn du etwas machst, was du mit Freude machst, dann guckst du nie auf die Uhr. Wenn du etwas machen musst, was du eigentlich nicht machen möchtest, dann können schon 5 oder 6 Stunden am Tag viel zu lange sein. Glück ist vor allen Dingen meine Familie, die mich zu Hause auffängt und auch erdet. Glück sind Freunde, die ich schon seit Jahrzehnten kenne, die mit mir durch dick und dünn gegangen sind, auf die man sich wirklich verlassen kann.
Das stimmt. Das stimmt wirklich. Wer ist für Ihr Glück verantwortlich?
Es gibt ja den schönen Satz, jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist aber nur halb richtig. Man ist nie alleine. Man ist ein soziales Wesen. Man ist immer eingebunden, eingebettet in eine Umgebung. Und da hatte ich das Glück, dass ich in meinem Leben immer Menschen begegnet bin, die mir durch ihre Art, durch ihren Lebensmut, auch durch die Lebensfreude, durch ihren Fleiß, wie mein Vorgänger hier im Wahlkreis, Franz Heinrich Krey, durch seine Bürgernähe, die mich beeindruckt haben und auch geprägt haben.
Spielen Sie Lotto?
Nein. Nein.
Ist ja mal so eine Frage zum Thema Glück.
Ja, völlig richtig. Ich bin weder Lottospieler, noch gehe ich ins Spielcasino. Vielleicht bin ich an dieser Stelle nicht geizig, aber sparsam. Ich möchte mein Geld nicht dem Glück anvertrauen.
Ich möchte
es lieber stapeln und dann weitergeben an die Kinder. Ja. Jeder muss das anders entscheiden, aber ich kann mich noch gut daran erinnern. Wir waren mal auf der Pferderennbahn in Köln. Weidenpech, genau. Am Renntag des 1. FC Köln und meine Frau ist mit Pferden groß geworden. Meine Frau hat wirklich im Zusammenhang mit Pferden große Ahnung. Ja, und der absolute Sieger des Tages beim Wetten ging um ein paar Euro, die da gesetzt wurden, so 10, 15 Euro, war meine Tochter Caroline, die Pferde sich ausgesucht hatte nach dem Namen der Pferde. Mhm. Also welchen Namen ihr am besten gefiel. Ich nenne jetzt mal Fantasienamen Dreamgirl. Auf dieses Pferd wurde gesetzt und sie hatte dann am Ende des Tages etwa 100 Euro gewonnen. Und die Experten sind dann mit hängenden Mienen nach Hause gegangen. Ja. Soweit zum Thema Expertentum.
Ja, herrlich. Würden Sie sagen, dass Geld glücklich macht?
Alleine nicht. Nein, alleine nicht. Wenn Geld... Sie meinen jetzt genügend Geld, ja, die schöne Karlauer, die Phönizier haben das Geld erfunden, warum so wenig? Das ist ja die Frage, die wir uns immer wieder stellen. Ja? Wenn Geld dazu führt, dass man sich die Wünsche erfüllen kann, die man hat, ja, dass man sich nicht an den Schaufensterscheiben die Nase plattdrücken muss, weil man sich etwas nicht leisten kann, was man gerne hätte. Wenn man so das Leben sich so einrichten kann, dass man das geliebte Leben wirklich leben kann, dann ja. Aber ich kenne genügend Menschen, die viel mehr Geld haben als ich, die bei mir noch nie den Eindruck hinterlassen haben, dass sie wirklich glücklich sind. Mhm. Ich habe das vor wenigen Tagen erlebt, als ein Freund mir von seinem Urlaub berichtet hat. Ich weiß nicht, wo er war, in Dubai oder Abu Dhabi, hat mir dann von einem 6- oder 7-Sterne-Hotel erzählt, von dem Luxus und was das alles gekostet hätte. Die Frage, hast du denn wirklich Spaß gehabt im Urlaub? Also, und warum? Die hat er eigentlich nicht so überzeugend beantworten können. Er war sicherlich beeindruckt von dem Luxus, aber vielleicht habe ich mit einem Drittel des Reisepreises mehr Glück und Freude als er. Mhm. Jeder versteht darunter etwas anderes. Also Geld allein macht sicherlich nicht glücklich.
Das stimmt, das glaube ich auch. Würden Sie mir bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Ich mein Leben so leben kann, wie ich es immer leben wollte. Das betrifft meinen Beruf, Abgeordneter des Deutschen Bundestages zu sein. Das ist mein Traumberuf, mein Wunschberuf. Ich habe eine Familie, die mich in jeder Hinsicht glücklich macht. Vor allen Dingen habe ich 3 wunderbare Töchter. Und viele stellen sich ja die Frage, was bleibt, wenn ich einmal nicht bin? Die Frage muss ich mir nicht jeden Tag neu stellen oder neu beantworten, weil ich es weiß, meine Kinder. Und ich werde in ihnen weiterleben und das macht mich zufrieden. Mhm.
Letzte Frage oder vorletzte Frage. Gibt es ein Lebensmotto oder ein Zitat, das Sie gerne zur Hand haben oder das Sie gerne rausziehen, wo Sie sagen, das finde ich interessant, das hat mir selbst viel gegeben, das möchte ich...
Das hängt sicherlich auch mit meinem politischen Engagement zusammen. Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich begegne vielen Menschen, die sagen, aber man müsste doch einmal oder ihr müsstet doch einmal. Viele warten darauf, dass sich jetzt der andere einmal engagiert. Und viele denken auch, was kann ich als Einzelner überhaupt bewirken? Das habe ich auch mal gedacht, als ich in die Politik gegangen bin. Und meine Antwort ist jede Menge. Denn selbst die größte Gruppe von Menschen besteht immer aus einzelnen Personen. Der Einzelne kann sehr, sehr viel bewegen. Und wenn jeder darauf wartet, dass sich der andere engagiert, dann passiert vieles nicht, was eigentlich passieren möchte. Ein ganz anderes Beispiel, das macht vielleicht deutlich, was ich damit sagen will. Angenommen, es stehen 100 Personen an der Bahnsteigkante und sie sind Zeuge einer Schlägerei. Dann ruft das Opfer Hilfe. Und dann denken die allermeisten von den 100, warum ich? Warum nicht mein Nachbar? Warum soll ich mich jetzt da einmischen? Vielleicht habe ich danach auch noch ein blaues Auge. Warum ich? Man kann aber auch sagen, warum ich nicht? Warum soll es jetzt unbedingt der andere machen? Und deswegen wird ja auch in solchen Situationen dazu geraten, nicht Hilfe zu rufen. 100 sind angesprochen, keiner fühlt sich direkt angesprochen, sondern man soll sagen, Sie, junger Mann in dem blauen Pullover, warum helfen Sie mir nicht? Dann kehrt sich die Frage sofort um, dann muss man sich sofort fragen, die Frau meint mich, warum helfe ich ihr nicht? Kann das nicht unterlassene Hilfeleistung sein? Erich Kästner will ja sagen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Die Missstände dieser Welt nur zu beklagen, auf Ungerechtigkeiten nur aufmerksam zu machen, ohne sich selber zu fragen, was kann ich persönlich tun, um das zu ändern, das ist zu wenig. Jeder kann ein bisschen im Rahmen seiner Möglichkeiten dazu beitragen, die Welt besser zu machen.
Mhm. Das stimmt. Deshalb mache ich den Glückfinder-Podcast. Und letzte Frage, gibt es Bücher, die Sie selbst gelesen haben, wo Sie sagen, die sollten viel mehr gelesen werden von Menschen? Das ist ein Buch, das Sie inspiriert hat. Das ist was, wo Sie sagen...
Geschmäcker sind verschieden. Habe ich ja gerade bei meiner Biografie gemerkt. Ich habe Anna von Bayern, der Autorin, gesagt, ich hätte mit großer Begeisterung das Buch Der Alchemist gelesen von Paulo Coelho, obwohl ich selber begeisterter Krimi-Leser bin. Das hat sie dann in der Postbach-Biografie jetzt erst recht eher kritisch bewertet. Offensichtlich, die Geschmäcker sind verschieden. Damals hatte ich das Buch Stoner noch nicht gelesen von Williams. Auch das Buch hat mich wirklich ergriffen. Wenn man mir den Inhalt erzählt hätte, dann hätte ich gesagt, gut, warum soll ich jetzt das Buch lesen? Also die Lebensgeschichte eines Literaturprofessors. Aber das Buch war von der ersten bis zur letzten Seite wirklich packend. Auch wenn es ein eher trauriges Ende war. Aber ich habe das Buch mit großem Gewinn gelesen. Also wenn Sie mich nach dem Lesetipp fragen, dann wäre das Stoner, so für die ruhigen Stunden des Lebens. Und wenn Sie mich fragen, welches Buch mich am meisten gefesselt hat in letzter Zeit, dann war es David Benioff, Die Stadt der Diebe. Also es ist eigentlich kein Krimi, sondern es ist eher ein historischer Roman. Aber David Benioff ist ein Journalist. Es ist eines der Bücher in meinem Leben, die ich unbedingt von Anfang bis zum Ende durchlesen musste. Das war zum Beispiel Der Schakal von Frederick Forsyth oder Der Pate von Mario Puzo. Ein oder anderer Roman von John Grisham, der musste ich unbedingt durchlesen. Und das letzte Buch, was ich nicht aus der Hand gelegt habe, war Die Stadt der Diebe.
Wenn Sie sagen, Sie haben es nicht aus der Hand gelegt, kurze Zwischenfrage, wo lesen Sie?
Ich lese jeden Abend im Bett sowieso, aber am meisten in Flugzeugen oder im Zug. Ich bin ja gut unterwegs. Und also Akten lesen, das kann man nicht so gut. Man wird immer wieder gestört, man wird angesprochen. Aber ich habe immer ein Buch dabei. Ich kann mich nicht an eine Zugreise oder einen Flug ohne Buch erinnern. Aber ich bin auch kein E-Book-Reader.
Also noch richtig Papier.
Auch an der Stelle bin ich konservativ. Ich brauche ein Buch so zum Umblättern und mit so einem Lesezeichen drin.
Oh, wie schön.
Ja. Das jüngste Werk habe ich mir gleich dreimal kaufen müssen. Die Akte Vaterland von Forkum habe ich mir dreimal kaufen müssen. Warum? Weil ich zwei Bücher im Zug habe liegen lassen.
Ah.
Also, sowas gibt es auch. Das ist mal wieder Pech.
Das ist mal wieder Pech, ja. Aber für den, der sie gefunden hat, war es wieder Glück. Gute Literatur.
Ja, für den Autor auch.
Ja, und für den Autor. Genau. Und für die Buchhandlung. Also von daher war es dann doch noch eine glückliche Situation. Herr Busbach, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen für die Geduld.
Ich werde alle Ihre Buchtipps auf der Internetseite online stellen. Dann kann dann jeder, wenn er möchte, draufklicken und sich anschauen, was es für Bücher sind und sie kaufen. Auch Ihre Biografie, Ihre neu erschienene, werde ich verlinken. Sie sind ein ganz toller Mensch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und alles Gute weiterhin für Ihre politische Laufbahn und einen schönen Sommer und viel Spaß bei der Feier der Hochzeit und der Geburtstage.
Genießen Sie das Leben in vollen Zügen.
Dankeschön. Vielen Dank.
Das war der Glückfinder-Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.